Ich bin so höflich unterwürfig, dass wenn ich ein Mail bekomme, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt in dem Moment antworten, als ob die Person eine Kamera installiert hätte bei mir daheim und so gesagt, ah, der Renato, der hat das Mail aufgetan. Was? Macht der jetzt sich noch einen Kaffee, bevor er mir... So.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
Das ist der Renato Kaiser und ich bin Hanna Frey und wir sitzen hier in Bern im Dupont. Der Renato Kaiser ist ein ziemlich erfolgreicher Komiker, Poetry Slammer, Moderator, Autor und eigentlich vor allem Satiriker. Und er ist immer mehr auch Podcaster. Zudem ist er Gastgeber vom Raustichten in Biel und in Bern. Zumindest jetzt gerade noch. Mal schauen, wie lange noch. Er ist 36 und wohnt mit seiner Freundin in Bern. Stimmt das? Plus, minus?
Das stimmt alles. Vor allem am meisten Freude habe ich daran, dass du gesagt hast, das ist ziemlich erfolgreich. Weil das passt genau. Das ist nämlich so. Ich bin ziemlich erfolgreich und so ziemlich bekannt. Ja. Ich habe so eine geile Mittelbekanntheit. So, man kann mich kennen, weil, oder, irgendwie vielleicht aus dem Fernsehen, aus dem Radio, was auch immer. Mhm. Aber man muss mich nicht kennen. Und das macht es für alle in jeder auch Smalltalk-Situation sehr viel entspannter als.
Vor allem für dich, oder? Also.
Ja, vor allem für mich, weil ich muss mich nicht jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne oder wenn ich jemanden treffe, muss ich nicht mich fragen, ob die Person jetzt mich kennt und woher dass sie mich kennt und was sie kennt, sondern ich merke es dann, wenn sie mich kennt. Und sonst kann ich einfach auch ein normaler Typ sein.
Hm. Wirst du häufig erkannt? Gar nicht so unbedingt. Du sagst immer, du bist so ein Unscheinbarer.
Ja, und das stimmt ja auch. Also, weißt, ich kokettiere natürlich auch damit, aber ich finde, das stimmt auch. Ich sehe sehr durchschnittlich aus. Also, weißt, ich bin nicht besonders gross, nicht besonders klein, nicht besonders dick, nicht besonders dünn, nicht besonders hübsch, nicht besonders hässlich. Ich habe keine Frisur. Ich bin so, wenn du irgendwo in eine Party oder wo auch immer reinlaufst, gut, dann bist du sicher, der Renato ist nicht da, weil ich bin nie an Partys. Aber grundsätzlich könnte ich jede mittelalte Mann mit Glatze und vielleicht so 3 Tage Bart oder so, könnte ich sein. Darum, man kann sehr gut mich verwechseln und über mich hinwegsehen.
Einfach oben drüber.
Oben drüber.
Über die Glatze drüber.
Ja, genau.
Wow. Sehr gut. Und du bist froh, dass es so ist? Du möchtest nicht, dass es anders ist?
Ja, wie soll ich sagen? Froh. Ich bin zufrieden damit. Ich wünsche mir nichts anderes. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, so bescheiden tun, als ob ich jetzt sage, nein, ich will ja nicht noch berühmter oder noch bekannter oder noch erfolgreicher werden. Ich nehme es einfach immer gerade so, wie es kommt. Also, wenn es denn so wäre, dass ich irgendwie Bekanntheit erreichen würde, wie ein, keine Ahnung was, DJ Bobo oder so.
Felix Lobrecht.
Oder Felix Lobrecht, aber auch Felix Lobrecht, also natürlich ist der sehr viel bekannter als ich, nicht im Verhältnis jetzt zu mir denkt, sondern auch dazu kommt eben, dass heutzutage durch die Verteilung von der Kanäle, oder Social Media, Fernsehen, Radio, was auch immer, der Felix Lobrecht gehört auch zu den Leuten, die man sehr gut kennen kann. Aber es ist absolut nicht überraschend, wenn ihn jemand nicht kennt. Weil heutzutage, oder wenn jemand zum Beispiel nur Fernsehen schaut, dann kennt er Felix Lobrecht vielleicht ein bisschen weniger, weil er nicht ständig im Fernsehen ist und eine eigene Sendung hat oder so. Aber ja, natürlich, also mit dieser Bekanntheit und mit dieser Größe, die er hat, wird er sicher mehr erkannt und kann wahrscheinlich weniger wie ich mit Leuten einfach auf Anhieb ein normales Gespräch führen, habe ich das Gefühl.
Weil er zu bekannt ist und die Leute einen grossen Respekt haben? Oder
ja, ich weiß gar nicht, ob der Respekt... es gibt doch in beiden, sind doch nicht zu grossen Respekt oder zu wenig. Das kann auch passieren. Oder wenn du jemanden so fest kennst, oder du meinst, du kennst die Person schon so fest, dann kommst du sofort den Leuten ja sehr nahe, habe ich das Gefühl. Also,
das habe ich bei dir jetzt auch. Also nicht, dass ich das Gefühl habe, ich kenne dich mega gut, aber ich habe doch das Gefühl, ich kenne dich viel besser, als du mich kennst. Und ja. Das ist nachher schon auch... Oder stellst du dir vor, sagst «Hoi» und dann denkst du, hey, du weißt eigentlich überhaupt nichts von mir. Also,
ja.
Ist das ist sicher auch komisch für dich, Amix.
Nein, es ergänzt sich zum Glück gut. Also, das eine ist so, wenn man mich kennt, dann hat man zum Schluss noch eher das Gefühl, man kennt mich gut, weil ich so durch die Videos vor allem bin ja sehr nahbar. Ich bin einfach so in meiner Wohnung und erzähle etwas. Es ist nicht auf der Bühne und der grosse Renato Kaiser auf der Bühne, sondern irgendwie der Renato Kaiser an seinem Esstisch, oder? Dementsprechend hat man einen entspannteren Zugang. Und es ergänzt sich darum gut mit mir, weil ich relativ schnell mit Leuten, die ich sympathisch finde, weißt, offen kann sein. Mhm. Also sozusagen, ja. Wir können bereits befreundet sein durch den ersten Eindruck, den ich von dir habe.
Geht für dich. Ja. So. Bin ich jetzt noch beruhigt. Mal schauen, was du am Ende des Gesprächs sagst.
Ja, genau.
Du sagst, du bist eine wenig schillernde Person, aber deine Fingernägel sind mir aufgefallen. Wieso sind die so farbig? Oder so ein bisschen farbig?
Ja, eben, siehst du, das ist genau wieder. Also ich zum sagen, eben, die sind zwar lackiert, aber bereits wieder abblättert, oder?
Und das ist sinnbildlich, meinst
du? Das ist sehr sinnbildlich, weil es ist eben auch lustig, den Leuten fällt denn das, also lackierte Fingernägel bei einem Mann fällt natürlich immer noch auf. Ja. Und bei mir fällt es den Leuten teilweise noch ein bisschen irritierender auf, weil ich eben sonst so eine undekorierte Person bin, oder? Und gleichzeitig passt es eben, weil ich auch wenn ich dazu komme, es hat einfach eine Freundin von mir hat sich selber die Fingernägel lackiert und hat mich angeschaut und gesagt, das mache ich jetzt bei dir auch. Und ich so, ja, okay. Und dann hat sie es gemacht und dann habe ich es angeschaut und habe gefunden, ah, das finde ich eigentlich noch easy, finde ich eigentlich noch schön. Und nachher, als ich es dann selber gemacht habe, habe ich gemerkt, ah, das ist relativ einfach zu machen.
Was? Es ist einfach zu machen?
Ja, schau mal, so wie ich es mache. Ah, ja, also, wie ich es mache, wenn man keinen Sinn für Ästhetik hat. Also
einfach Farbe an einem Ort an tun.
Ja, so, ja, genau. Ja, okay. Und das heisst, dann ist es einfach. Und nachher ist es eben auch einfach im Unterhalt, weil ich dann, weil es mir egal ist, ist mir auch egal, dass das abblättert. Mhm. Und dann habe ich jetzt so seit, glaube ich, etwa 2 Wochen. Mhm. Und dementsprechend, wenn mir das wichtig wäre, dann wäre es stressig. Aber wenn es mir nicht wichtig ist, ist es nicht so stressig.
Du lässt es jetzt einfach vergehen.
Ja, ich lasse entweder geht es von selber weg oder ich knüble es so ein bisschen weg oder ich lackiere einfach die gleiche Farbe nochmal drüber. Ja, ich weiss, Luther Todsünde.
Ja. Ganz schlimm. Aber nein, viel wichtiger als deine Nego ist ja der Grund, warum du jetzt gehst zu Bio. Jetzt gefühlt, dass wir uns hier zu Bern treffen, ist so ein bisschen wieder sinnbildlich dafür, dass du weggehst. Du möchtest irgendwie weg von diesem Bio.
Ich will Biel hinter mir lassen.
Wieso machst du das?
nein, ich will eigentlich überhaupt nicht Biel hinter mir lassen. Also, weil ich habe tatsächlich, das sage ich jetzt nicht einfach so, ich habe zu Biel nur Positives. Also
das sagen im Fall so viele Leute. Jede Person, abgesehen von den Politikerinnen und nein, zum Teil auch die, aber praktisch alle sagen, oh, Bio ist einfach so eine tolle Stadt und so besonderig. Und
ja, sind das nur Leute, die nicht in Biel wohnen? Oder?
Das sind alles Leute, die aus der Region kommen. Ah, okay. Aber wenn man Leute von Lies fragt zum Beispiel, sagen sie, ah, Bio, dann gehe ich lieber auf Bern.
Ah, okay. Ja, aber das hat wahrscheinlich noch andere Gründe. Das hat wahrscheinlich noch zu tun mit Frankophon und mit Urban und mit sozusagen das, was die Leute mit Urban verbindet, nämlich
die nicht sagen, nur schöne Seite vom Leben. Ja.
Und ich finde eben all die, also Biel vereint für mich eben mega viel. Und zwar einerseits ist es ja einfach sehr, sehr schön. Also die Altstadt ist ja unglaublich schön. Dann natürlich der See. Und aber dazu hat es halt noch so einen mega geilen Industriecharme. Es ist auch ein bisschen abgefuckt. Es hat Orte, die nicht so schön sind oder nicht so schön müssen sein. Eben, es hat einfach auch, es sind alle Hautfarben vertreten zum Beispiel. Es ist einfach...
Das ist in Bern auch so. Die Leute von Bern sagen mir, Bio ist ein Multikulti. Wir sind jetzt am Dupont, also das ist Ritauen, da ist es super Multikulti, viel mehr als das Bio.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es hat wahrscheinlich noch in Verbindung mit der Sprache, wahrscheinlich, falls
es wirkt mehr, weil die Leute Französisch reden, gell?
Ja, genau. Ja, ich glaube,
es ist nicht.
Ja, genau, oder? Dann sind die Leute noch fremder. So. Nein, und, aber ich habe dann gar nicht so viel. Also mir ist es mehr, mir gibt das. Ich habe ein ähnliches Gefühl tatsächlich auch zu Basel. Ich weiß nicht genau, woran das es liegt. Es hat einfach so etwas Entspanntes. Es hat irgendwie etwas Lockeres. Es hat durch das, dass gewisse Ecken zu Biel nicht so schön sind und so. Ich habe das immer gerne an Ort, wo man nicht noch mehr kaputt machen kann. nicht ganz Biel.
Das ist jetzt ein grosses Kompliment.
Nein, aber das ist eben wirklich etwas Gutes. Also darum liebe ich auch so Städte wie Berlin oder Bochum oder Duisburg, so Ruhrpott-Städte, die einfach teilweise, die haben nichts mit Biel zu tun natürlich, aber wo so ein bisschen kaputt sind. Weil das Schöne ist dort, alles, was neu entsteht, ist eh schon mal gut. Niemand ist hässig. Alle finden, du machst hier eine Bar. Ja gut, mach doch, weil mein, bis jetzt ist es einfach nur grusig gewesen. Oder was willst du kaputt? Was willst du noch kaputt machen?
Und kann dann man sich aber, so austoben oder ist das
genau. Und das hat natürlich viel Potenzial für Kreativität und eben dann auch für eine neue Kultur und für vor allem Underground-Kultur. Und dann aber so in so Städtchen, die viel zu hübsch sind, passiert das dann halt nicht. Und das gibt es eben in der Schweiz relativ viel. Städte, wo du einfach so findest, wenn du etwas willst anfangen, dann hast du eine Klage am Hals, bevor du überhaupt gefragt hast, ob du dort etwas machen darfst.
Darum lass es dir gescheiter ganz lassen.
Ja. Und dazu kommt natürlich auch noch, Biel hat schon immer so eine Spoken-Word-Kultur gehabt. Ja. Also, oder man hat, ich habe natürlich die ersten Erfahrungen, die ich mit Biel gemacht habe, waren im Gaskessel bei der grossen Slam-Öbung. Und das sind, es gibt keine Öbung, niemals habe ich so Übung erlebt wie dort. Weil meistens fängt es relativ spät schon an. Mhm. Und es ist ja so ein unglaublicher Ort, eine mega Location. Und es ist ja immer nachher noch irgendeine absolut irre Party gewesen.
Ja, meistens heißt, irgendein Elektro,
ja,
etwas so herzlich.
Völlig krass. Und wir alle haben eine hohe Freude. Alle sind dann schon betrunken gewesen. Und vor allem, es hat zuerst einmal schon viele Leute gehabt beim Slam. Mhm. Und nachher sind zu diesen Leuten noch hunderte neue gekommen, die nur zu der Party gekommen sind. Ja. Und also ich habe nicht oft lang geschlafen zu Biel. Das kann man sicher so sagen.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja.
Und trotzdem gehst du jetzt weg?
Ja, aber ich gehe ja weg vom Rauschdichten. Das heisst, ich gehe durch das auch weg vom Rauschdichten Bern. Oder sind ja beide übrig.
Ja.
Nur der Unterschied ist halt eben, dass ich durch das nicht mehr regelmäßig zu Biel bin. Und das muss ich jetzt halt einfach irgendwie kompensieren, indem ich Freunde in Biel den Besuch. Wir sind ja jetzt neuerdings ja befreundet, Hanna. Oh. Darum, jetzt müssen wir uns halt... hoppla.
Scheiße.
Jetzt müssen wir einmal im Monat
wir
zusammen essen. Nein, ist schon auf Band. Ah nein, du kannst es schneiden.
Schneid
<Blöd.
lacht> Oh nein. Gut. Aber warum? Warum hörst du auf mit Rauschdichten?
Ich höre auf. Der wichtigste Grund ist, dass ich einfach zu viel mache. Das ist aber schon seit Jahren so. Und das ist etwas,
und jetzt merkst du es einfach?
Ja, ich habe es dann irgendwann endlich mal gemerkt, dass ich einfach zu viel mache und dass ich ein bisschen mehr auf mich schauen muss. Also halt ab und zu ein bisschen Freizeit haben. Oder auch halt Platz haben für neue Projekte oder so. Mhm. Und beim Rauschdichten muss man dazu noch sagen, dass das Rauschdichten an sich, das hat ja in Bern angefangen. Und in Bern mache ich das jetzt schon seit 12 Jahren. Und in Biel wahrscheinlich etwa seit 7, bin nicht mehr ganz sicher. Und das ist einfach auch eine lange Zeit, oder? Mhm. Das heisst, es ist irgendwann, ist auch mal gut. Und das Schöne ist vor allem auch, es hört ja nicht auf. Es bin ja nur ich weg. Und das Rausstichen ist schon immer sozusagen, jetzt ein bisschen floskelhaft gesagt, grösser als die einzelnen Teile.
Mhm.
So.
Aber du bist ja doch auch ein wichtiger Teil. Ich glaube, es kommen gewisse Leute schon auch vor allem oder unter anderem, weil du auch dabei bist.
Ja, das wird schon so sein. Also nur schon eben durch das, dass ich einfach schon am längsten dabei bin, dass ich das letzte verbliebene Gründungsmitglied auch bin. Oder? Das sind ja ursprünglich mal der Christoph Simon, der Sam Hofacher und ich gewesen. Und sie zwei sind... Dann irgendwann habe ich denen gegründet, habe gesagt, das ist jetzt meine Show. Nein, natürlich kommen sicher auch Leute wegen mir, aber ich glaube nicht so viel als dass es schlimm wäre. Weil, ich meine, natürlich, ich habe irgendwann angefangen, durch den Abend zu führen, auf eine gewisse Art und Weise. Also das, was ich sozusagen mehr mache als die anderen, abgesehen von der Orga und Gästeladen und so, ist, dass ich halt am Anfang den ersten Text mache, den ich für den Anlass geschrieben habe, einmal, oder für den Anlass schreibe, wo der Gast, der Special Guest vom Abend vorkommt. Das war sozusagen speziell gewesen. Dann habe ich das Spiel erklärt mit dem Rausstichten und ja, Das war es aber eigentlich. Gewesen. Das ja. heisst sozusagen, ich habe nicht sehr viel mehr Zeit auf der Bühne beansprucht als die anderen. Und jetzt eben, wenn jetzt nachher mit dem neuen Team wird sich das dann wieder zeigen, gibt es jemanden, der tatsächlich irgendwie eine Form von der Lead hat? Oder werden sie sich ein bisschen, werden die Hierarchie noch flacher?
Ja, du sie mehr abwechseln. Ja. Kommst du vielleicht mal als Gast?
Ja, ja, also das haben wir auch vorgehabt. Wir haben eben vorgehabt, ich hasse eigentlich so grosse Abschiede, alles an dem. Also ich gebe nicht viel auf Premiere, Derniere, all das Zeug. Natürlich muss man das machen und ich mache das schon recht, aber ich finde es immer so ein bisschen, ja, muss man jetzt eine riesige Geschichte machen, dass ich jetzt hier aufhöre. Und ich wollte das darum nicht, weil eben die Veranstaltung selber genau das Gegenteil ist und auch zum Beispiel bei meiner letzten Veranstaltung im November gibt es einen Special Guest. Und wenn dann das gleichzeitig auch noch meine grosse Abschiedsveranstaltung wird, dann nimmt das halt...
Geht auch unter, he?
Ja, ja, ja. Es geht, nimmt halt ein bisschen Licht vom Special Guest und das wäre schade. Und darum wollte ich es jetzt so machen, dass einfach, es läuft eigentlich jetzt normal aus. Mhm. November bin ich das letzte Mal da. Und irgendwann nächstes Jahr werde ich dann als Special Guest auftreten. Und sozusagen.
Dann kannst du nachher Abschied feiern.
Genau. Ja.
Super. Ich weiß nicht, was ich von dem so halte.
Wieso?
Wieso? Mach doch einen Abschied. Weißt du, mit einem Abschied geht es ja primär nicht mal. Es ist ein bisschen wie bei Beerdigungen. Die Leute sagen doch auch immer, ja, also an meiner Beerdigung machst du nicht so ein Tamtam und so. Ja. Also ich möchte nur so. Da geht es im Fall nicht um die Person, die stirbt oder gestorben ist, sondern da geht es um alle rundherum.
Ja, genau. Also es ist natürlich etwas, auch wieder etwas Selbstherrliches, wenn man selber entscheidet, nein, das ist nicht wichtig. Ja. Und alle anderen finden so, ja, Alter, das ist nicht deine Entscheidung, vielleicht ist es uns wichtig. Ja. Und darum, schau, es ist ja so, eigentlich seit jetzt im September, also letzten Monat und jetzt diesen Monat und im November, tue ich jedes Mal bei meinem Intro-Text rede ich darüber, dass ich aufhöre.
Ah, also, ich war beim letzten Mal nicht dabei gewesen.
Ja, es ist halt so wie ein, wie sozusagen, ich komme genug, einerseits komme ich genug zur Geltung und gleichzeitig haben die Leute, wenn sie kommen, genug Zeit, um sich verabschieden, sozusagen. Okay. Und eben, wie gesagt, ich nehme Rücksicht auf die nostalgischen Gefühle von anderen. Aber durch das, dass ich wenig nostalgische Gefühle habe, wäre es auch auf eine gewisse Art und Weise unecht und fast schon verlogen, wenn ich zu fest wäre auf einmal so eine riesige
Abschieds... Und so würdest du einfach rennen, oh, das wäre so geil.
Stell dir mal vor, es wäre so, dass eigentlich stimmt das alles gar nicht, was ich sage, sondern eigentlich tue ich nur die ganze Zeit meine Emotionen zurückhalten und sozusagen in mich reinfressen. Und dann im November ist es dann so weit und ich tue wieder so, ist doch überhaupt kein Problem, ich bin jetzt nicht mehr da und dann so fange ich richtig schlimm an brüllen. Aber so richtig schlimm, weißt du, nicht mehr schön. So, mit allem, mit Rotz und allem und Schreien und die Leute fühlen sich, weißt du, ist dann nicht mehr schön, sondern die Leute fühlen sich dann unwohl. Das wäre ein geiler Abschied.
Das fändest du. Also ist gut. Ja, schau mal, was du standbringst.
Ja.
Ist gut. Okay. Du wirst aber nicht aus dem Poetry Slam zurückziehen. Oder
Ja, aus dem Poetry Slam habe ich mich eigentlich schon länger zurückgezogen, weil ich schon seit sehr langem eigentlich nicht mehr bei Poetry Slams mitmache. Sondern
nein, sorry, das ist vielleicht falsch, aber allgemein aus dem Poetry. Also du bist ja gleich dort. Also zwei Abende im Monat hast du dich ja gleich noch mit dem auseinandergesetzt und man hat noch von dir gehört auf der Bühne oder in diesem Rahmen.
Ja, ja, genau.
Und also, machst du ganz viel anders, aber das wirst du nachher nicht mehr haben.
Ja, ja.
Wird man denen überhaupt noch irgendwann hören oder nur eben einmal im Jahr als Special Guest? Oder?
Also gut, ich werde sicher nicht dem nächsten Team aufzwingen, dass ich einmal im Jahr komme. Das wäre super geil. Das steht im Vertrag, einmal im Jahr bin ich der Special Guest.
Steht im BT jetzt. Ja.
Nein, es ist natürlich schon sozusagen eine weitere Entfernung aus dieser Szene, weil ich durchs Rausstichten ja wenigstens sozusagen einmal oder zweimal im Monat Kontakt hatte zu einerseits den anderen StammrausstichterInnen, die ja SlampoetInnen sind, und aber auch den Gästen, die, sagen wir mal, zu 70% oder 80% auch aus der Slam-Szene kommen. Aber ich würde jetzt mal sagen, auch das, also wieso alles hat, einerseits alles hat seine Zeit, so. Es ist jetzt schleichend, bin ich immer mehr aus dieser Szene raus. Aber auch gar nicht, weil es mich irgendwie angeschissen hat oder was auch immer, sondern einerseits, weil es halt sozusagen eine Entwicklung ist. Und dazu noch kommt, dass ich eben grundsätzlich finde, Slam ist ist ein geiles Format, eine Ausprobierbühne, wo du aber ganz grundsätzlich nicht zu lang sollst, hauptsächlich drin sein. Mhm. Sondern allen tut es gut, wenn sie außerhalb von dem Wettbewerbszeug, aber auch außerhalb von dem, ja, mal dort 5 Minuten, mal dort 10 Minuten machen, sondern sich ein bisschen überlegen, was sie eigentlich können, selber noch über das hinweg hinaus produzieren. Mhm. Von dem her würde ich allen immer raten, nach einigen Jahren Slam-Szene.
Nach 12.
Ja, so, nach 12. Ja. Also 12 ist wirklich viel, sich zu überlegen, ja, was will ich eigentlich sonst noch machen? Mhm. Weil freundschaftlich verbunden bleiben werde ich dieser Szene sowieso. Und auch, wie soll ich sagen, von der Idee her finde ich immer noch, dass Poetry Slam und die ganze Community, also die Slammeli, ist immer noch.
Slammeli?
Ja, das sagt man eben.
So. Yes. Okay, ja.
Und ich finde eben, das ist eine der besten Szenen und Entwicklungen, die in den letzten Jahrzehnten auf der ganzen Welt, aber jetzt bei uns im deutschsprachigen und im deutsch-schweizer Raum passiert ist. Also, ich gehöre sicher nicht zu den Leuten, die sich sozusagen verabschieden und finden, Slam habe ich immer schon blöd gefunden. Mhm.
Es ist schon noch ein bisschen Kunst.
Wie meinst du das?
Ist das für dich noch ein bisschen Kunst?
Ja, ja. Also,
es ist nicht mehr so Nische.
Ja, ja. Also ich finde, Slam wird oder ist vielleicht bereits jetzt an die Grenze gestoßen von Größe und von Kommerzialisierung und von Mainstream. Das habe ich aber nie schlimm gefunden. Also wir haben gefunden, das soll so weit wachsen, wie es geht. Und irgendwann ist es dann aber für das ganz, ganz grosse Publikum zu nischig. Also ich habe das Gefühl, das habe ich am meisten gespürt, als ich einmal, ich glaube irgendwie 2012 oder 2011 bei der deutschsprachigen Meisterschaft in Hamburg. Und dort hat das Finale in der O2 Arena stattgefunden.
Ui, ja.
Also schon ein bisschen verkleinert, aber trotzdem vor 4'000 bis 5'000 Leuten. Und dort habe ich einerseits an meinem eigenen Leib auf der Bühne, aber dann auch als Zuschauer gesehen, so, dass finde ich, für das ist Slam nicht gemacht.
Das ist der falsche Rahmen.
Ja, es ist zu gross, weil nicht mehr alle Facetten von Slam gleich zur Geltung kommen. Weil das ist eben schön an Slam eigentlich, weil er sozusagen vom traurigen Liebesgedicht bis zur lustigen Pimmelgeschichte eigentlich alles möglich ist und alles gleich viel Wirkung entfalten kann. Und das kann man zum Beispiel auch noch in einem Theater von 1500 Leuten, kann man das. Wenn es ein Theater ist. Aber wenn es irgendeine Halle ist, dann wird irgendwann halt nur noch das funktionieren, was auch sonst in Halle gut funktioniert.
Ja.
Das ist ja wie der Musik, oder? Wenn du mal irgendeine Band gesehen hast, irgendwo in einer geilen Schuppe vor sogar, weißt, irgendwie 500 Leute, und es war absolut irre. Mhm. Und noch ein paar Jahre später siehst du es halt tatsächlich in einem grossen, riesigen Saal oder im Stadion. Ja. Und dann merkst du so, ist gar nicht so geil. Es gibt ein paar Bands, wo das können. Wo entweder schon von Anfang an das können oder die sich in die Richtung entwickelt haben und es hat nicht unbedingt qualitativ nachgelassen.
Oder was du nur so kennt hast. Das ist ja vielleicht
auch noch. Ja, das gibt es natürlich auch noch. Ja. Ja. Und ich glaube, Slam kommt da. Slam ist auf eine sehr gute Art und Weise ein bisschen Kunst.
Ja, okay. Und wird das so bleiben? Müssen bleiben, wenn es so bleiben wie es ist?
Ja, und es muss sich aber auch gar nicht anstrengen, etwas zu sein. Das war eben schön an Slam schon immer. Mhm. Weil Slam hat, und das hat mir wahrscheinlich so gut gefallen, weil ich auch so funktioniere, es kommt mega fest aus einem Understatement. Oder? Mhm. Du gehst zu einem Slam, du kannst dich am Abend noch anmelden und sagen, ja, ich mache mit. Und dann machst du halt mit und nachher hast du 5 Minuten. Und wenn es gut kommt, ist super, wenn es schlecht kommt, ist nicht geil, aber auch ein bisschen egal.
Es waren 5 Minuten.
Genau, oder? Und ja. Darum glaube ich eben auch, das Format Slam wird es ewig geben. Mhm. Es wird immer ein Slam, wie zum Beispiel hier im Rössli zu Bern gehen oder auch so Orte wie im Le Singe oder so, das wird es immer geben. Mhm. Was vielleicht irgendwann weniger wird geben, sind dann halt eben grosse Locations mit mehreren 100 bis 1000. Vielleicht wird es das weniger geben, aber die grundsätzliche Idee, einfach so irgendwie 10 Leute tragen Text vor und irgendwelche Leute aus dem Publikum geben Noten von 1 bis 10 und irgendjemand gewinnt dann eine Flasche Whisky, die nachher alle zusammen saufen. Mhm. Also das ist so bestechend, das wird nie aufhören.
Das funktioniert, das Konzept. Ja. Was hast du eigentlich mit all diesen Whiskyflaschen gemacht? Du trinkst ja schon länger nicht mehr.
Das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe zu trinken. Einfach nicht mehr gewonnen. Dann habe ich gefunden, komm, ich höre einfach auf zu trinken, dann ist es nicht so peinlich. Ich will nicht mehr, ich will nicht selber mal so Whisky kaufen.
Ja, okay.
Nein, wo ich eben noch geslammt habe und bereits aber nicht getrunken, habe ich sehr oft einfach die Whiskyflasche dann weitergegeben.
Ja.
Oder wenn noch etwas übrig geblieben ist, dann habe ich sie irgendwie verschenkt. Also das ist ja Schöne an Slams. Du kommst ja, egal ob du zu deiner Übernachtung musst laufen oder heimfahren, es ist in der Nacht und es gibt immer genug Gestalten, die Freude haben, wenn du ihnen eine angefangene Flasche Whisky in die Hand drückst. Sie fragen auch, die stellen keine Fragen und nehmen den.
Ja, und trinken den. Schön, das kann ich mir das Bio gut vorstellen.
Ja.
Wunderbar. Ich habe mit dem Jean-Philippe ein längeres Interview gemacht. Wann ist er gekommen? Im Sommer?
Im Mai, glaube ich.
Im Mai,
oder?
Ja. Irgendwie. Ja, es war warm auf jeden Fall. Und bei ihm ist es so ein bisschen ähnlich. Oder? Er war lange in der Slam-Welt und hat dann irgendwann gefunden, jetzt gehe ich einen anderen Weg, jetzt mache ich da Solo-Künstler, mache ich das alleine auf der Bühne. Was würdest du sagen, was machst du denn jetzt eigentlich genau?
Ja, ich mache eigentlich das weiter, was ich jetzt schon seit Jahren gemacht habe. Also das ist eben auch so ein bisschen der Punkt. Eigentlich ist das Rausstichten eher... Also das habe ich ja noch nie gemacht, weder zum Geld verdienen noch zum irgendwie eine Form von Karriere aufbauen.
Ja, genau. Ja.
Sondern das ist immer schon nicht, eben, es klingt ein bisschen zu abwertend, wenn man sagt, nebenher gewesen. Aber sagen wir so, ich mache schon seit 2009 eigene Soloshows etc. Und jetzt in den letzten paar Jahren hat das eher zugenommen. Und das ist eben auch, eben, schlussendlich ist das ja genau, es ist nicht so, dass ich jetzt im Rausstich nur für und finde, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Sondern eigentlich ist eher schon, ich mache schon seit Jahren so viel, dass ich mich einmal so frage, warum zur Hölle habe ich immer am Sonntag und am Montag am Schluss vom Monat nochmal zwei Termine,
ja,
oder?
Ja.
Und das dann wieder gemein, weil ich muss natürlich hinzufügen, ich habe es immer mega, mega gern gemacht.
Ja, ja. Aber das ist gleich eine Verpflichtung, oder was hast du?
Ja, und es ist immer Zeit, oder? Es ist immer, sind zwei Tage pro Monat plus noch ein paar Tage vorher mit der ganzen Vorbereitung und Werbung und Social Media und so. Und, ja.
Summiert sich.
Sagen wir so, es wird mir schon nicht langweilig.
Als ich dich gefragt habe, ob du schwätzen kannst im Podcast, hast du mir geschrieben, weil du ein bisschen später noch hast geschrieben, was übrigens gar nicht später war. Viele Leute schreiben zwei Wochen später, du hast ein paar Tage später zurückgeschrieben. Glaub. Du hast geschrieben, von Samstag bis Freitag hast du 7 Auftritte gehabt und parallel 5 Texte geschrieben.
Ja.
Und das ist der Grund, warum du dich jetzt so eher spät gemeldet hast.
Ja.
Aber warum machst du das? Weißt?
Ja, eben, das ist ein gutes Beispiel. Also erstens mal muss man noch sagen, es gibt natürlich so, manchmal hat man so ein, zwei Wochen, wo so ultra krass sind und dann ist vielleicht ein, zwei Wochen vielleicht nur noch ein, zwei Termine. Im besten Fall. Bei mir war es nur so, dass nachdem ich einmal so eine krasse Woche hatte, habe ich gefunden, jetzt habe ich das und dann habe ich gemerkt, ein, zwei, drei Tage kommt die nächste sehr, sehr krasse Woche. Und warum mache ich das? Also einerseits, ich habe ja nichts anderes und dann hat man natürlich immer Angst, dass wenn man das nicht macht, dann steht man vor dem Nichts, oder?
Hast du das immer noch?
Ich glaube im Fall schon.
Also weißt, bei mir würde ich es ja nachher vollziehen. Ich glaube, mein Bekanntheitsgrad ist ein bisschen tiefer als den, so. Du bist ja nur ziemlich erfolgreich, aber ich bin so
halb,
ein weniger
halb
als
ziemlich,
ziemlich
erfolgreich.
Halb vielleicht ein bisschen erfolgreich, so etwas. Und gleich hast du das immer noch, das Gefühl.
Ja, und das ist eben ein Teil des Problems. Ich habe das gemerkt, in dem Jahr, wo ich eben angefangen habe, so ein bisschen zurückzustecken. Ab dem Moment, wo ich dann auf das Mal gesehen habe, ui, wie sieht es nach aus im Monat so und so von 23? Ui, dort habe ich ja noch fast nichts. Oh, was? Werde ich jetzt, muss ich jetzt eine Ausbildung machen? Und also ich glaube, das ist immer noch drin und mit dem werde ich mich jetzt auch mal so auseinandersetzen, weil an das habe ich die ganze Zeit ja nicht müssen denken, weil ich ja die ganze Zeit zu tun hatte.
Ja.
Also sozusagen, ich habe wenigstens, das ist das einzige Positive daran gewesen, ich habe so viel zu tun gehabt, dass ich nicht haben müssen daran denken, was ist eine Art, wenn ich mal nichts zu tun habe.
Mhm.
Und die 7 Tage mit den irgendwie 10 Auftritten und 5, weil es sind eben schlussendlich 10 Auftritte gewesen, und 5 Texte schreiben, das ist eben genau unter anderem mit dem Rausstichten gsi.
Ja.
Und wenn ich eben zum Beispiel, wenn ich meine Vorsätze, die ich mir jetzt genommen habe, werde durchziehen, nämlich nicht nur, dass ich nicht mehr beim Rausstichten bin, sondern auch allgemein bei gewissen Auftritten vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafe, bevor ich zusage, hätte ich innerhalb von diesen 7 Tagen nämlich 4 Tage weniger, also 4 Auftritte weniger gehabt und zwei Texte weniger müssen schreiben. Mhm. So. Und das ist darum eben gerade, jetzt ist es super, eine super Zeit, wo ich so merke, ich habe noch die absolut absurden, übertriebenen Phasen. Aber jetzt sehe ich, oh, das ist nicht gut und das tut mir nicht gut. Und ich sehe auch, nächstes Jahr wird das weniger der Fall sein.
Okay, okay. Dann wirst du jetzt ein bisschen bewusster beim Planen.
Ja, ja, genau. Und so. Vor allem eben auch so, man läuft auch sehr fest Gefahr, wenn man durch das zum Beruf macht, wo man liebt, oder? Dann läuft man doch sowieso Gefahr, zu viel zu arbeiten, oder? Und dazu kommt noch, dass man auch sehr schnell zusagt, aus verschiedenen Gründen. Mein Hauptgrund ist, ich bin sehr höflich, fast schon unterwürfig. Das heisst, es ist einmal so gewesen, wenn jemand mich gefragt hat für irgendeinen Anlass.
Für einen Podcast zum Beispiel.
Zum Beispiel. Und ich schaue.
Und ich dachte, nein, ich will nicht, aber okay.
Nein, nein, das kommt nicht einmal. Das ist eben das Problem. Das wäre ja schön, wenn das noch zuerst käme. Ja. Oder so. Oh, ich will eigentlich nicht. Aber zum Beispiel, wenn dann im Kalender an dem Abend ich nichts habe, dann finde ich so, ich kann nicht Nein sagen. Weil ich habe ja nichts. Mhm. Oder? Es ist ja gemein, wenn ich Nein sage, obwohl ich ja nichts habe. Und das hat teilweise dazu geführt, dass ich irgendwie am Abend vorher habe ich irgendwie einen Slam gehabt in Luxemburg und am Abend nachher, also sozusagen Tag dazwischen und am Abend nachher einen Slam in Hamburg. Und in dem Tag dazwischen habe ich dann trotzdem einen Termin zugesagt, irgendwie zu Bern oder zu Zürich oder was auch immer.
Ja.
Und das ist natürlich sehr dumm. Mhm. Und das führt dann halt eben zu so... Zu so absurden Wochen. Mhm. Und eben so das Nein sagen hat auch damit zu tun, einfach mal eine Anfrage anschauen, schon mal überlegen und dann einfach mal einen Tag warten und dann nochmal überlegen. Mhm. Weil ich habe sogar, ich bin so höflich unterwürfig, dass wenn ich ein Mail bekomme, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt in dem Moment antworten, als ob die Person eine Kamera installiert hätte bei mir daheim und so gesagt, ah, der Renato, der hat das Mail auf der, was macht er sich jetzt?
Die beiden blauen Häkchen.
Ja, macht er jetzt sich noch einen Kaffee, bevor er mir...
So. Ja. Oh nein, das ist ja schlimm.
Ja.
Ach, Herrje. Würde dir das bedingungslose Grundeinkommen helfen? Oder geht es nicht ums Finanzielle primär?
Es geht aber tatsächlich überhaupt nicht ums Finanzielle.
Einfach Fame?
Nein, auch nicht. Es ist reins... Der Grund des Problems ist rein das Pflichtbewusstsein, habe ich
Nein.
das Gefühl. Mal, ich bin zu gut erzogen, weil das Geld würde eben eigentlich helfen, zum weniger machen. Weil, wenn ich würde checken, bei gewissen Auftritten, dass ich viel Geld verdiene an diesem Auftritt, dann könnte ich ja schauen, sagen wir mal, ich würde mit einem Auftritt, sagen wir einfach mal, 3'000 Stutz verdienen, was ja mega viel Geld ist, oder? Dann könnte ich das auch schauen und sagen, oh, 3'000 Stutz, das heisst, ich könnte so und so und so viele Tage frei machen, weil ich habe ja an einem Tag so viel verdient, oder? Und, aber das checke ich gar nicht, weil ich brauche eben nicht viel Geld und Geld spielt für mich darum keine so grosse Rolle, was einfach ist zu sagen, wenn man sozusagen genug davon hat.
Ja.
Oder?
Ja.
Ich habe darum genug davon, weil ich immer noch ähnlich lebe wie vor 10, 15 Jahren. Ja, nicht ganz, aber wie etwa 19. Ja. Also weißt, ich habe keine wirkliche Luxusartikel, ich habe,
gut,
ich habe kein Auto. Ja, ein Hund, ja, natürlich, aber das habe ich immer schon gehabt. Also einfach immer schon, das habe ich schon seit, ja, eben auch, ja, seit etwa 20 habe ich Hunde.
Wer sozusagen. Schaut eigentlich auf den Hund? Hey, hast du gar nicht Zeit?
Ja, die Jasmin und ich, also meine Freundin und ich, tun uns sozusagen
partnerschaftlich
gut ergänzen, weil sie auch nicht sozusagen einen ganz normalen 0815-Job hat, sodass wir uns gut sozusagen ein bisschen Klinke in die Hand geben. Was übrigens auch das Problem ist, man darf sich natürlich in einer Beziehung durchaus auch mal mehr in die Hand geben als nur die Klinke, sondern auch die Hand vielleicht mal.
Das wäre noch gut.
Ja,
ist aber es momentan so? Sagt sie dann am jetzt, du halt stopp, du sie ein bisschen helfen, bremsen?
Ja, sie hilft auf eine sehr gute Art, nämlich nicht sehr, nicht mit viel Druck Was natürlich auch schwierig kann sein, oder weil sie dann vielleicht ein bisschen zu wenig, weil sie will immer, sie will ja, dass ich selber entscheide, was ich mache, und so wie ich das von ihr ja auch will. Aber nur schon sie als Präsenz hilft mir, zum das mehr checken. Ich glaube, wenn ich allein wäre, dann würde es noch mehr ausarten, weil sie ist dann die dann einfach auch ab und zu mal, sagen wir es mal so, die Entscheidung zum mehr frei machen und auch zum Beispiel mehr Ferien machen, ist auch immer so, ja, aber sie will doch Ferien machen. Und du bist eigentlich der Grund, warum wir jetzt vielleicht ein ganzes Jahr lang fast keine Ferien gemacht haben. Also es hilft mir sozusagen, blöd gesagt, für sie das zu machen, weil es schlussendlich aber für mich ist.
Ja.
Jetzt hätte es so tun, als ob ich noch etwas für sie machen, wenn es schlussendlich für mich ist.
Aber ja. Ich habe es schon verstanden. Okay. Sie tut ein bisschen bremsen.
Ja.
Gut.
Ja, und sie lebt sehr fest das, was gut ist. Nämlich eben auch mal, weißt du, sozusagen, Natur wahrnehmen, ruhig sein, mal kein Geräusch in jeglicher Hinsicht. Und sie macht das sehr gut, weil sie auch einfach so ist und das braucht. Und das ist so, wie sie ist für mich in vieler anderer Hinsicht natürlich auch, aber auch in dem sozusagen ein Anker und ein Vorbild.
Ein Vorbild, schön. Kannst du einschlafen ohne Geräusch? Oder bist du jemand von denen, die Podcasts hören oder Modern Family schauen? Oder?
Ich habe ab dem Jahr, weil ich so eben tatsächlich Anfang von dem Jahr, wo ich das erste Mal seit Ewigkeiten 3 Wochen keinen Termin hatte, also vorsätzlich, habe ich dann wirklich so ein leicht, sehr schmal in meinem Leben so ein bisschen wie eine Sinnkrise gehabt. Also nicht mega schlimm, aber so wirklich, okay, ich bin jetzt 36, ich stirb irgendwann, meine Eltern stirben irgendwann, das ist ja furchtbar, was mache ich eigentlich so? Und das hat dazu geführt, dass ich mir durchaus viele Fragen gestellt habe, und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr so gut einschlafen konnte und nicht mehr so gut einfach können schlafen. Weil vorher war es so, ich habe mega viel geschafft, bam, 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 und dann erschöpfig schlafen, aufstehen, wieder
100%. Ich habe gar keine Zeit, um dir Gedanken zu machen.
Genau, ja. Und dementsprechend habe ich eigentlich immer, ich habe zwar schon im Bett einmal noch schlimme Angewohnheit, irgendetwas auf dem Handy geschaut, aber dann teilweise schon vielleicht dazu so eingenickt und nachher abgestellt, aber einfach so das abgestellt, dann bin ich eingeschlafen.
Ja.
Und das ist dann gegangen. Und jetzt habe ich das manchmal, dass wenn ich zu viel im Kopf habe, dass ich irgendeinen Podcast nehme, wo es nicht ganz so schlimm ist, dass ich dazu einschlafe. Und ich habe sogar so ein Ding gekauft, so ein Stirnband-Kopfhörer. Kennst du das? Wo so, es sieht mega schlimm aus.
Das glaube ich.
Und dann habe ich das so an. Weil das Problem ist, wenn du die Stecker im Ohr hast, dann kannst du nicht auf die Seite liegen und es ist unangenehm.
Und Jasmin wird nicht mithören, oder?
Ja gut, aber das hörst du nicht so gut.
Nein, wenn du kannst ja laut hören.
Sie schläft, also sie ist auch in dem so halt mega gut. Sie geht halt ins Bett irgendwie am 10 Uhr und liest noch und nachher schläft sie wie ein richtig guter, normaler Mensch.
Wow.
Oder? Und
meinst du, können sie euch Kurs geben? Ich würde mich anmelden. Das ist
ich fände es mega gut. Und zwar fände ich es dann gut, wenn ihre Kurs nur wären, dass sie es eigentlich nur vorlebt. Also weißt du, die Kurs wären nur so zwar mehrere Stunden, aber sie redet gar nicht mit den Leuten, sondern zeigt einfach nur, wie sie lebt. So.
Aber das wäre nicht bei euch daheim.
Ja, vielleicht könnte man sozusagen...
Willst du einen Schlafraum mieten, ein Hotelzimmer?
Ja, genau. Eine Zweitwohnung.
Eine Zweitwohnung?
Ja.
Im Tessin?
Ja, genau. Ist eigentlich dann aber wie ein Atelier.
Oh Mann. Okay, ja, du hast dir mal vorschlagen, würde mich an einen erbieten.
Das ist gut, ja. Ist einfach hure teuer. Sage ich jetzt einfach mal.
Du kannst ein richtiges Geschäft machen, wenn die Leute wieder gut schlafen können. Das ist...
Wow, und das klingt jetzt gerade sehr fest so, als ob ich ein Zuhälter wäre.
So. Ja, du schaffst auch überwiegend mit dem Mu und manchmal mit den Händen, aber überwiegend.
Ja, das stimmt.
Okay, verstehe. Gut, dann kommen wir gehen weiter. Ich habe noch 10 schnelle Fragen für dich vorbereitet. Das heisst, entweder A oder B. Einfach sagen, was dir in den Sinn kommt, nicht zu lange um studieren. Gut. St. Gallen oder Bern?
Bern.
Ring oder Kette?
Kette.
Der Ueli Maurer oder der Albert Rösti?
Der Albert Rösti.
Der Erste oder der Letzte sein?
Der Letzte.
Morgen oder Mittag?
Mittag.
Podcast oder Buch?
Podcast oder Tuch? Jetzt ist es aber gesagt, das Tuch kannst du immer brauchen.
Im Gegensatz zum Podcast. Buch.
Buch. Buch.
Buch. Wollensocken oder keine Socken?
Wollensocken. Immer, alle. Also Wollensocken, nie, entscheidet euch nie gegen Wollensocken.
Bleiben oder gehen?
Gehen.
Tagesanzeiger oder Watson?
Fuck. Ja, ich sage jetzt mal Watson.
Laut und nervig oder leislig und angenehm?
Leislig und angenehm?
Was, leislig und angenehm?
Ja, was, es ist ja nicht eine Frage, wer ich bin oder wann ich gut finde.
Nein, warum leislig und angenehm?
Ja, leislig und angenehm ist ja super angenehm und leislig. Und laut und unangenehm ist laut und unangenehm. Niemand will das.
Du bist jetzt aber nicht unbedingt leislig und angenehm.
Ja, aber ich bin auch nicht, also ich habe mich jetzt auch nie als unangenehm empfunden.
Gibt es Leute, die dich nicht gerne haben? Wer hat dich nicht gern?
Ja, es sind sicher Leute mich nicht gern. Also das komme ich ja immer wieder mal auf Social Media zu spüren über. Und dort würde ich schon sagen, für gewisse Leute bin ich natürlich laut und unangenehm auf die Art und Weise wegen den Videos. Also ich finde das immer so lustig. Bei den Videos hat's manchmal schon, gibt's so Reaktionen, entweder in der Kommentarspalte oder auf Direct Messages, dass sie sagen, du nervst. Mhm. Und meine Antwort ist immer so, ja klar. Also finde ich so absolut legitim. Und zwar nicht, oh, ich nerv, ich bin so ein guter Satiriker, weil ich will mal die Leute nerven, oder? Sondern nein, irgendein Typ, ich, die Birre kommt auf deiner Facebook- oder Instagram-Timeline. Niemand, oder? Weil das ist vielleicht von einem anderen Kollegen, du folgst mir ja gar nicht. Und ich komme mit meinem Dialekt, was auch nicht einfach ist, weil man durchaus als laut und unangenehm empfindet teilweise, oder? Mhm. Und komme dann mit und super viel Schnitt und so, hey, da, bim, bum, bam, oder? Natürlich nervt das. Dementsprechend ich habe großes Verständnis für jede Person, die von mir genervt ist.
Okay. Und wie viel sind das? Wie viele Hater hast du? Haterinnen?
Ich habe es nicht gezählt.
Machst du eine Liste? Weißt du, mit Strichli?
Nein. Also ich habe das Glück, dass ich finde immer noch, dass ich relativ, also wirklich verhältnismäßig verschont bin von schlimmem Hass. Und ich sage es immer wieder, es hat zu einem grossen Teil damit zu tun, dass ich ein weisser Cis-Hetero-Mann bin. Weil das uns ein bisschen weniger passiert. Es kann auch uns passieren. Aber ich habe so wenig Merkmal.
Du bietest wenig Angriffsfläche. So ja, ein bisschen.
Oder ja. Weil die Leute können mich auch nicht einschätzen. Die Leute haben auch immer das Gefühl, ich sage ein Schweizer, wenn ich ja schon bin. Oder? Aber ich bin nur ein Viertel Schweizer. So, weil ich bin noch ein halb Italiener und ein Viertel Österreicher. Und ich bin aber so. Die Leute gehen gar nicht so weit, sich bei mir zu überlegen. Sie überlegen, ich werde nie gefragt, ob ich.
Wo kommst du?
Woher komme ich?
Mit dem Dialekt ist ganz klar.
Ja, genau. Das langt ja schon. Oder die meisten langt das schon. Das, viel schlimmer kann es nicht werden, haben sie das Gefühl. Ja. Aber auch sexuelle Orientierung, ob ich eine Freundin habe oder nicht, was auch immer, das ist alles nicht mein Privatleben oder mich. Ich als Person werde nicht gefragt oder ist nicht so gefragt, was völlig okay ist. Was eben aber vor allem damit zu tun hat, dass man mir nichts ansieht. So. Mhm. Ich weiss noch, wo mein erstes Video viral gegangen ist, hat es natürlich viele Leute gehabt, die politisch eine andere Meinung hatten, aber die einzigen Sachen, die sozusagen oberflächlich gekommen sind, der Dialekt gewesen. Und die Muttermalwarze, die ich da unter meiner Augenbraue habe. Und die ist zwar nicht klein, aber im Verhältnis zum Bild, das sie sehen, ist sie mega klein. So, oder? Das heisst, sie haben wirklich lange müssen suchen, bis sie irgendetwas an mir gefunden haben, das außergewöhnlich ist.
Jetzt muss ich die ganze Zeit drauf schauen, weil du es erwähnt hast, muss an andere Sachen denken.
Ja.
Gut. Ja. Speziell. Ich hätte gedacht, du hast dich ziemlich exponiert, oder? Jetzt in der Corona-Zeit mit deinen Kaiser-Videos. Das ist ja. Also, ich habe es immer sehr mutig gefunden. Und ich habe gedacht, das gibt auch eine rechte Reaktion. Aber in dem Fall nicht mal.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich habe auch eher dickes Fell. Und es braucht mega viel, bis ich beleidigt bin und so. Das kommt schon auch noch dazu, dass mir sehr vieles auch genug fest egal ist. Und ich sehr vieles gegen Rede oder auch Hass irgendwie verstehe, im Sinne von verstehe, woher das kommt. Nicht verstehe, dass ich es richtig oder gut finde. Und ich glaube, es hat damit zu tun, und das ist der wichtigste Grund, und wieder eben wegen dem weissen Cis-Heteroman, auch wenn das immer so ein bisschen künstlich tönt, wenn man das sagt, aber es ist halt so, mein grösstes Privileg ist, egal über was ich rede, es hat meistens nichts mit mir persönlich zu tun. Ich bin nicht, man kann mich nicht persönlich verletzen. Oder wenn du als Frau etwas sagst zu Feminismus etc., dann wirst du als Frau angegriffen. Oder wenn du eben zum Beispiel einen Migrationshintergrund hast, dann wirst oder das,
und ich glaube, du bist schon eben zu wenig dick und aber glatzköpfig könnte man...
Nein, aber es nützt auch nicht. Also ist so wie, nicht es ist schlimm. Nicht genug schlimm, ja. Oder? Und ja, eben, ja. Es ist so wirklich so, es kann auch darum an mir abprallen, weil es nichts zu tun hat mit dem, wo ich selber als Privatperson bin. Ja. Und natürlich, wenn es um Corona und so gegangen ist, natürlich ist das etwas, wo auch mich betroffen hat, logisch. Aber auch dort habe ich, abgesehen davon, dass ich auch als Künstler natürlich eine schwierige Zeit hatte, wie alle anderen KünstlerInnen auch, habe ich immer noch zu den privilegierteren Leuten gehört. Ja. Also weißt, das habe ich ja so absurd gefunden, wenn ich in dieser Zeit irgendwelche Leute gesagt haben, so, ach, ja, das Schöne an Covid ist ja, da geht es uns allen gleich. Nein, okay. Gefunden, nein, schon nicht. Es kommt im Fall schon noch darauf an, wie gross deine Wohnung ist, zum Beispiel. Also da habe ich
und wie viele Kinder das drinnen leben.
Ja, weißt du, und dann habe ich auch teilweise, hast du noch so gesehen, die in den verschiedenen Zeitungen haben sie irgendwelche Fragen, irgendwelche Prominente, wie schaffen das, oder was sind eure Tipps, um durch die Zeit zu kommen? Und dann sagt einer, liegt irgendeiner im Pool und sagt so, ja, ich bin jetzt einfach mehr am Pool. Oder so. Von dem her, das ist das eine. Und das andere ist von wegen mutig. Es sind zwei Sachen. Das eine ist, mir ist selber gar nicht bewusst, ob das jeweils mutig ist oder nicht, oder heikel oder nicht. Mir ist schon bewusst, dass gewisse Themen heikler sind als andere. Aber ich mache mir immer sehr viel Gedanken und nehme das Zeug eigentlich so auseinander, dass es irgendetwas mit Logik und Absurdität zu tun hat und weniger fest mit Meinungen oder so. Natürlich ist eine Meinung und eine Haltung dahinter, aber schlussendlich, das, was ich sage, finde ich eigentlich praktisch nie problematisch oder zu provokativ, weil ich auch nie will, der Provokation willen provozieren.
Du musst halt die Leute nicht angreifen. Genau. Ich finde, das ist noch so sehr beeindruckend, weißt, dass der du bist zwar sehr frech,
du bist aber noch frech.
Du bist frech und ich glaube, frech trifft es aber. Weißt, nicht bösartig, nicht irgendwie angriffig, sondern einfach frech und auf eine zurückhaltende Art und Weise. Und das könnte ich nicht. Also entweder bin ich frech, sage ich etwas und dann nervt mich das und dann mache ich es ganz klar. Aber dann ist es eben nicht anständig vielleicht.
Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich eben grundsätzlich eher eine pragmatische Person als eine emotionale Person bin. Das heisst, es passiert mir wahrscheinlich aus dem Grund aus weniger, dass ich emotional werde. Oder? Und wenn man emotional wird, dann wird man ein bisschen unüberlegt und dann wird man eventuell ein bisschen heftiger und das passiert mir dann ein bisschen weniger vielleicht und auch, weil mich interessiert praktisch immer das Problem. Mir interessiert immer die Sachlage, das Absurde daran. Also ist zum Beispiel so ein emotionales Thema wie zum Beispiel Frontex oder so. Und wo ich dann darüber geschrieben habe, man schreibt immer sehr viel und nachher reduziert man es auf die vielleicht 5 Minuten, wo der Text nachher ist. Ist einfach nur noch der wichtigste Teil von dieser von dem Text war, was ist eigentlich Frontex überhaupt, oder? Und dann ist es eben so, die Definition ist ja Agentur zum Schutz der europäischen Außengrenzen, irgendwie so. Und dann ist ja nur noch die Frage, Schutz jetzt vor wem, oder? Ja. Und nachher gehe ich dort weiter und ich nehme das eigentlich nur auseinander, dass eigentlich die Absurdität ist, wir zu Europa wollen uns schützen vor Leuten, die aber selber ja flüchten, also eigentlich Schutz brauchen, oder? Und das ist meiner Meinung nach viel interessanter und auch lustiger, als einfach nur zu sagen, wir sind so schlechte Menschen, weil es sterben die Leute wegen uns. Weil das ist auch wahr.
Aber und das ist nicht sehr lustig.
Es ist nicht lustig und vor allem ist es ja auch schlussendlich gar nicht, es ist auch nichts Neues.
Hat es mal etwas gegeben, was du gemacht hast, wo du jetzt rückblickend sagst, hey, auf das hätte ich vielleicht gescheiter verzichtet. Vielleicht auch aufgrund von Reaktionen, die sie kommen, die du nicht erwartet hättest.
Nein, also ehrlich gesagt nicht. Also es ist noch nie so etwas passiert, wo ich sozusagen dermaßen in ein Fettnäpfchen getreten bin, dass ich noch heute überlegen muss, das hätte jetzt sollen. Also weißt, so fest. Ich habe ein Beispiel, wo ich mich aber, weil das Problem ist immer, wenn ich das erzähle, erzähle ich halt auch, dass ich mich nachher gut verhalten habe. Mhm. Ich versuche das Eckteil ein bisschen kleiner zu machen.
Okay.
Weil, es ist aber trotzdem ein schönes Beispiel, wie sehr dass man kann in ein Fettnäpfchen treten kann. Vor allem dann, wenn du sogar dir Mühe gibst, um es nicht zu machen. Und das ist immer ein sehr lustiger Komplex. Und zwar war es so, dass bei der SRF-Serie, die ich gemacht habe, Tabu, wo ich ja immer mit Leuten aus sozusagen sogenannten Randgruppen zusammen weg bin, in ein Ferienhaus, Interview, schön, Doku und dann auch noch Witze über sie machen, nachher vor ihnen und vor Publikum, ist eine Gruppe, sind Leute mit Adipositas. Und dann habe ich das gemacht. Und das sind lauter Leute, die halt auch alle ähnliches Segment von Leuten, die eben auch eigentlich würden gerne abnehmen, aber sie schaffen es nicht und sie wollen nicht dick oder fett genannt werden, etc. Und nachher habe ich dementsprechend ist die Sendung rausgekommen, die Folge, und ich habe auch dementsprechend Witz darüber gemacht, weil ich natürlich anhand von diesen Leuten. Und nachher ist eine Rückmeldung gekommen über Facebook von einer Gruppierung von jungen, dicken Frauen, die eben gesagt haben, das ist furchtbar, weil wir tun die Begriffe wie dick und fett reclaimen, wir sagen uns fett und wir wollen nicht übergewichtig genannt werden, sondern mehrgewichtig und wir wollen nicht abnehmen, sondern weil das ist gut so und so. Und die haben das öffentlich auf meine Facebook-Seite direkt gepostet, oder? Und sozusagen dort bin ich tatsächlich dann, oder, in ein Fettnäpfchen reingetreten. Und dort hat es mir schon irgendwie leid getan, dass ich es nicht anders gemacht habe. Mhm. Aber ich weiss auch, dass ich es gar nicht, also ich habe es nicht extra so gemacht, sondern ich habe ihnen das auch geschrieben, ich habe dann so darauf reagiert und ich habe dann auch sofort sozusagen meine Kommentarspalte, die eh relativ zivilisiert ist, sofort so gesagt, hey, bevor ihr jetzt anfangt, mich zu verteidigen, weil das passiert das auch. Dann sagen die jüngeren Leute, hey, das ist doch Satire und Renato meint es noch gut, bla bla bla. Und die hat dann halt reagiert und hat gesagt, so das und das und das, sie haben da völlig recht. Bei ein paar Sachen habe ich gefunden, dass das muss es mögen leiden. Mhm. Und dort war es eben genauso gewesen, weil wir niemanden im Cast hatten, der zum Beispiel eben Fat reclaimed und so die Body-Positivity-Seite dreht, ist die Sendung nicht so geworden. Das heisst, den Fehler haben wir in der Sendung gemacht beim Casting, weil wir offensichtlich niemanden von denen hatten oder nicht genug wie gesucht haben, zu wenig auf dem Schirm hatten. Ja. Und das zeigt einerseits eben, wie sehr, dass man keines Fettnäpfchen treten kann. Aber auch, weil ich gesagt habe, ich habe noch nie etwas gemacht, was ich gefunden habe, ich würde es verschwinden lassen. Das war auch bei dieser Sendung so. Weil ich hätte, es ist nicht so, dass ich jetzt finde, oh, die Sendung darf es nicht geben. Sondern für mich ist so, alles klar. Ich habe darauf reagiert. Sie sind auch zufrieden gewesen mit meiner Reaktion. Und ich würde natürlich eine andere Sendung, oder wenn ich in Zukunft über das Thema schreibe, würde ich das natürlich nie mehr so machen. Weil ich jetzt das erst so richtig realisiert habe. Das heisst eben eigentlich, eben niemand ist gefeit davor, zum so Fehler zu machen. Es ist nachher nur umso interessanter und auch vielsagender, was nachher passiert.
Ja.
Oder auf beiden Seiten. Von denen, die kritisieren, aber auch von den Leuten, die kritisiert werden.
Mhm. Sehr pragmatisch, sehr
ja, eben, also weißt, dort hilft es mir.
Professionell.
Ja, es hilft mir dort eben sehr fest, dass ich nicht emotional bin.
Ja.
Weil natürlich ist meine ganz, ganz erste Reaktion, mein erster Impuls bei so einem Moment, ist natürlich, wie bei allen anderen auch so, hey, geht's eigentlich noch? Also, hey, spinnst du eigentlich? Und dann kommt aber relativ schnell bei mir so, gut, okay, was heisst das jetzt? Oder? Und dann nehme ich es auseinander und dann, wenn das jetzt völlig daneben gewesen wäre, von innen, wenn ich so finde, ich bin völlig anderer Meinung, dann hätte ich das denen auch gesagt, oder? Aber es hat mir mega geholfen, eben sozusagen pragmatisch sein, einfach so, ah, ja, okay, stimmt eigentlich. Und das ist wahrscheinlich eine der grössten Herausforderungen von der heutigen Zeit für uns alle, aber vor allem für Leute auf der Bühne, zu merken, ui, ich muss gar nicht immer recht haben. Also es war eh noch nie mein Ansatz gewesen, aber wenn du auf der Bühne bist, hast du ein Ego, musst du ein Ego haben, um auf der Bühne zu sein. Zum Satire machen gehört anscheinend auch für viele SatirikerInnen dazu, dass sie auf die Bühne stehen und so sagen, was richtig und was falsch ist. Ich sehe das nicht so. Aber alle müssen jetzt lernen, ab und zu kann ich auch nachher noch sagen, ja, das war vielleicht nicht ganz gut, das nächste Mal mache ich es besser. Mhm. So. Und eigentlich sollte das, wenn man das so sagt, tönt das so wie, Grösse beweisen. Aber eigentlich ist das gar nicht. Eigentlich ist es der ganz normale kreative Prozess auch. Mhm. So. Und ich glaube, das ist das, was heute noch ganz viele in all diesen Diskussionen, die zurzeit laufen, und sehr viele auch Ski-Debatten, sehr viele Leute von den älteren Generationen, eben dann auch, wenn sie richtig geht, okay, Boomer und wie sie alte Männer, die sind sich nicht gewöhnt, auch mal zuzugeben, ja, das ist vielleicht nicht so gut gewesen. Mhm. Und das Schöne daran ist, wenn du das eben mal gemacht hast, merkst du, das ist ja gar nicht so schlimm. Also viele machen das nicht, weil sie das Gefühl haben, Scheiße, ich muss einen Fehler zugeben und dann ist alles vorbei. Mhm. Und ist aber gar nicht, es ist eigentlich immer relativ. Und dazu kommt auch noch, weißt du, von wegen mutig sein und dass es heikel ist. Mhm. Je weiser, je zissiger und heteroiger und älter und männlicher du bist, desto kleiner ist die Gefahr, dass du gecancelt wirst. Mhm. Also weißt du, wie wenn ich nicht komplett in die Scheisse lang und etwas richtig Schlimmes mache, dann werde ich immer noch sehr, sehr viele Bühnen und sehr, sehr viele Plattformen und sehr, sehr viele Verlage haben, die mich nehmen. Weißt du?
Es wäre bei mir schon anders, würde ich sagen.
Ja, aber das ist ja so, oder? Mhm. Sobald du irgendetwas von diesen Attributen weniger hast, hast du weniger alt eingesessene Strukturen, wo du dich kannst schlussendlich noch drauf verlassen. Mhm. Und das klingt jetzt ein bisschen zu krass. Es ist nur schon das, wenn ich zum Beispiel einmal, ich habe so irgendwie gesagt, dass ich nicht mehr auftritt in Line-Ups, wenn die Line-Ups nur aus Männern bestehen. Mhm. So. Und dann ist es eine riesige Geschichte geworden. G&G ist gekommen und hat eine Sendung gemacht und mich interviewt zu dem. Und ich habe so gefunden, what? Das ist nichts. Mhm. Das heisst, rein theoretisch trete ich immer noch auf, wenn ich einer von 9 Männern bin, von 10 Leuten.
Ja.
Oder das ist ja nichts. Und ja, vor allem.
Anders finde ich es eben dann manchmal wirklich schwierig. Weißt du, wenn es Leute gibt, die sagen, wir organisieren, wir sind gerade noch dran, Berner Meditag organisieren. Und wenn es dann heisst, pro Diskussionsrunde muss es mindestens gleich viele Frauen wie Männer haben, ist das je nach Thema dann mega schwierig.
Ja.
Und dann ladest du irgendjemand ein von irgendwo, einfach weil du noch eine Frau dabei hast. Oder? Und dann, also nein, nicht eine Frau dabei hast, sondern Mehrheit eine Frau ist. Eine Mehrheit weiblich ist. So.
Ja.
Und dann denke ich, also von dem her ist eine pro 10 wunderbar.
Ja, das ist
sehr angenehm zum Organisieren.
Es ist völlig unproblematisch.
Ja.
Und zwar für alle. Auch für mich. Weil das ist das, was ich eigentlich sagen will. Ich habe wegen dem nicht weniger Auftritt. Ich habe nicht mal ansatzweise weniger Auftritt, wenn ich sage, ich mache es so.
Mhm.
Und das heisst, darum verstehe ich die Panik nicht, wo dann auch passiert, so, ja, wenn man das macht, was heisst das denn? Das hat letzte, ich habe mal gelesen, dass James Patterson, irgendeinen alten, mega erfolgreichen Thriller-Autor, so ein bisschen ähnlich wie ein Stephen King eigentlich von der Auflage her und so, dass der vor ein paar Wochen oder Monaten oder so, hat der gesagt, ja, mittlerweile sei es in der Literaturwelt schwierig, ein weißer Mann zu sein, um, weißt du, sozusagen noch können bestehen.
Ja.
Und du bist einfach so, ja, Alter, du hast alles, was du dir kannst wünschen. Mhm. Und auch wenn jetzt jüngere Männer, das wird nicht passieren in den nächsten Jahrzehnten, dass das wird sozusagen das diskriminierende Attribut sein. Also die Leute haben sehr schnell zu viel Panik.
Das glaube ich. Wenn wir schon bei diesen Cis-Männern sind, wenn wir noch schnell zum Albert Rösti weitergehen. Wieso? Ich habe so gedacht, du nimmst sicher den Maurer. Wieso der Albert Rösti?
Ja, also ich habe lustig gefunden, ich habe einfach die Speed-Antworten, habe ich ja wirklich mich sehr daran gehalten und nichts dazu gesagt. Ja. Und ich habe noch gefunden, ich finde das immer noch lustig, weil die Leute dann selber überlegen. Und ich habe auch gefunden, bei Rösti und Maurer, das ist natürlich bei sehr vielen von diesen Sachen ist so Pest oder Cholera. Und bei Rösti und Maurer ist mein einziger Gedankengang war, ja, ich habe jetzt genug von Maurer.
So.
Ah ja, okay. Also, nimmst du jetzt ein bisschen Rösti?
So. Ja, jetzt nehme ich mal ein bisschen Rösti. Also ich meine, es ist ja eh egal, eigentlich, wer das aus diesem Zirkus jetzt an diese Stelle antritt. Mm. Ich finde, und darum war meine Reaktion auch sofort gegen Maurer, weil es so viel nach seiner Rücktrittsankündigung so viel, ach, er tritt zurück und dann so werden da Fanfaren und Schalmeien. Ah, die finden einfach so, nein, er geht jetzt einfach. Er hört jetzt einfach auf, das ist alles. Also, man muss es nicht so tun, nur weil er ewig dort war, dass das irgendwie gut war. Natürlich für ihn und für seine Partei alles. Super, Leo, die sollen auch von mir aus feiern bzw. trauern. Aber wie oft mal so alle versuchen, oh ja, jetzt müssen wir den, noch, wir müssen den behandeln, so staatsmännisch behandeln und so. Mhm. Und ich finde auch so, nein, er darf einfach, er hat darum auch, ich habe nichts zu dem gesagt. Auch viele Leute haben sich zu dem irgendwie geäussert. Und ich finde so, nein, ist
ein Post ist, hast du gemacht?
Was habe ich gesagt?
Irgendeinen Post hast du gemacht?
Also irgendetwas habe ich schon gemacht.
Ja, aber er soll jetzt gehen. Er soll jetzt einfach gehen.
Ah, also, nein, mein Post war, glaube ich, der einzige, weil er natürlich wieder im Abgang noch irgendeinen transfeindlichen Spruch hat müssen loslassen, weil er, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber er hat halt gesagt, sozusagen, wer er sich wünscht als Nachfolger, sagt er so, ja, eigentlich sage ich egal, ob Mann oder Frau, aber Hauptsache nicht. Und dann hat er halt ein Wort gesagt, das ganz klar auch eine Transbeleidigung ist.
Das habe ich
ist.
Gar nicht mitbekommen.
Ja. Und das Wort ist schlussendlich auch der Titel von einem Stephen King Roman und Film, nämlich, ich sage es jetzt gleich, Es. Und darum habe ich dann einfach nur gesagt, so, ja, lustig von einem, der aussieht wie die pensionierte Form vom Clown aus Es. So. Ist natürlich auch rein oberflächlich, ich habe es einfach ein bisschen lustig gefunden. Und ja, darum, eben, das ist so das Einzige, was ich gesagt habe, weil ich so, wie das eine das andere, ich verstehe nicht, warum man den muss hochjubeln muss nach so einer, nach seiner Arbeit, nach seiner Amtszeit. Und ich habe auch nicht grosses Interesse zum, ich habe schon sozusagen
hast du mit ihm abgeschlossen?
Ja, ich habe schon genug über ihn geredet, wo er noch aktiv war. Und jetzt soll er halt einfach gehen, ist doch gut. Nein.
Hast du mal mit ihm geredet?
Nein.
Würdest du gerne?
Nein.
Nein.
Ich habe, ich habe allgemein gar nicht so viel Interesse, um mit PolitikerInnen zu reden. Mhm. Ich habe es noch gern, es gibt verschiedene Ansätze in der Satire, ich habe es noch gern, wenn ich nicht muss mit denen persönlich reden. Außer vielleicht schon, wenn es irgendwo in einem Talk, aber es muss dann auch so ein Debattenformat sein. Aber sonst, wieso soll ich, je mehr man die kennt, desto weniger geht es um die Sache. Mhm. Ganz allgemein. Das heisst, ich suche den Kontakt nicht. Wenn ich jetzt gerade mit einem reden muss, dann ist es halt so. Und das ist auch nicht schlimm, aber ich suche es nicht. Und das andere ist, gerade wenn es um so Leute geht, wie, ja, muss ich halt einfach sagen, da ist die SVP natürlich einfach die Partei mit den Leuten, wo ich am wenigsten will reden, weil sie es am wenigsten verdient haben, dass ich Zeit vergüte. Mit Leuten, ich kann gerade sagen, wir werden nie wollen mit einem Erich Hess, mit einem Andreas Glarner, mit einem Thomas Eschi, mit einem Roger Köppel, mit einem Ueli Maurer. Das sind so ein bisschen die, aber wo ich einfach so sage, ich...
Albert Rösti ging auch.
Ich weiß noch nicht, mit Albert Rösti habe ich mich bis jetzt noch verhältnismäßig und wenig schon auseinandergesetzt oder so, aber einfach, wo ich einfach so finde, Leute, die so viel absolut menschenfeindliches rausgelassen haben, bei denen bin ich sehr zurückhaltend, denen irgendeine Form von Plattform zu geben. Und zwar, weißt, Plattform ist immer so eine Diskussion. Oder? Natürlich rede ich auch über die, aber wenn ich über die rede, dann rede ich immer über das, wofür sie stehen und was wo sie teilweise auslösen. Und das ist natürlich interessant, weil man es nicht ignorieren kann. Aber ich, wie soll ich sagen, belohne doch die Leute nicht noch damit, dass sie irgendwie eine Form von Minuten von meiner Zeit überkommen. Ganz abgesehen von Plattformen.
Ja, ja.
Also, und was eigentlich das Wichtigste ist, ich finde die alle nicht interessant. Die müssen, es muss irgendetwas Interessantes an diesen Leuten sein. Und wenn das einzige Interessante an ihnen ist, dass sie gegen irgendwelche Bevölkerungsgruppen hetzen, dann ist das für mich das ist kein Feld, das mich interessiert.
Du wärst eigentlich noch ein guter Politiker, aber das ist nie zur Debatte gestanden.
Ich weiss, Ich weiß gar nicht, ob ich so ein guter Politiker wäre. Weil die Leute haben ja auch irgendwann mal gemeint, der Roger Köppel sei wahrscheinlich ein guter Politiker. Und zwar zur selben Zeit, wo er noch nicht komplett crazy war. Mhm. Weil sie alle gefunden haben, hey, der ist doch, weißt, intellektuell und der kann reden und kann schreiben etc. Aber das reicht eben nicht. Mhm. Also das sieht man ja an seiner Arbeit, die er macht oder eben halt nicht macht. Du musst ja vor allem in der Schweiz, in dem System, musst du sehr viel Arbeit machen in der Politik, wo sehr unangenehm und langweilig und streng und mühsam ist, mhm, wenn du es wirklich willst, richtig machen. Und für das braucht es mehr als nur können, ein guter Redner sein. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es nur weil ich das gut kann, was ich jetzt mache, in Bezug zu Politik teilweise, heisst das nicht, dass ich ein guter Politiker wäre. Und zwar einfach auch vor allem, wenn das einmal Leute sagen, dann finde ich immer so, ihr tönt den PolitikerInnen, die das gut machen, ihr tönt denen eigentlich ein bisschen Unrecht, weil ihr so tönt, als ob ich das auch könnte.
Muss ich auch nicht. Journalist wäre ja auch noch ein Thema gewesen.
Ja, aber das bin ich schon gewesen, ein bisschen. Ja. Also ich habe nach der Kante habe ich ein, nicht ein Volontariat, nur ein Praktikum gemacht beim Ostschweizer Tagblatt und bin dann willi lang noch freier Mitarbeiter gewesen.
Ah, schau jetzt.
Und das wäre durchaus etwas gewesen, wenn ich nicht das geworden wäre, wo ich jetzt bin, wäre ich am realistischsten wäre ich Lehrer geworden und am liebsten Journalist. So. Also ich wäre nicht ungern Lehrer geworden. Lehrer sein finde ich schon geil. Aber
das wäre vielleicht noch etwas. Also ich glaube, du müsstest nicht mal eine grosse Ausbildung machen. Du könntest morgen einfach unterrichten.
Du willst einfach, dass ich irgendetwas anderes mache, als das.
Ich wäre froh, wenn du mal willst.
Könntest jetzt einfach
mal machen.
Kannst du mal einfach etwas Richtiges schaffen?
Ja. Nein, weißt du, die suchen so intensiv. Also wir könnten uns anmelden und morgen gehen. Von dem her wäre sicher nicht das Blödste.
Ja, es wäre allgemein das Blödste. So von wegen festes Einkommen und
Stresst es manchmal?
Nein, kein festes Einkommen zu haben. Nein, weil ich eben durch das, dass ich nie viel Geld gebraucht habe und das beibehalten habe, aber in den letzten Jahren mehr Geld verdient habe als damals, habe ich sozusagen nicht so schnell existenzielle Ängste, weil ich einfach noch ein bisschen etwas auf die Seite tun habe. Mhm. Oder?
Hast du Bitcoin gekauft?
Nein, niemals. Also einfach
im Kopf sind die Matratze.
Bitcoins.
Das Geld.
Das wäre lustig. Ich habe Bitcoins bei mir in der Matratze. Peter, du hast noch gleich viel wert, wie es jetzt hat, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Nein, der erste hauptsächlich Grund, ich habe keine Ahnung von all dem Zeug. Ich verstehe null. Ich verstehe ja schon
viel. Und auch kein Interesse daran, das ist ja der Punkt. Oder?
Ja.
Darum hast du auch keine Ahnung, weil es dich nicht interessiert.
Ja, aber ich glaube, um wirklich draus zu kommen bei Bitcoin, musst du es dich richtig fest interessieren.
Ja,
also,
aber nein, du kannst ja auch kaufen, einfach weil die allgemeine Anlage interessiert, oder? Die Wertanlage. Und dann denkst du, was ist jetzt das für eine, ist doch eine spannende Währung? Irgendwie,
ja, aber
dann kannst du etwas machen. Und,
ja, aber da ist noch alle anderen bisherigen Anlagen noch einfacher, weil man sich unter denen vielleicht noch ansatzweise etwas vorstellen kann. Mhm. Und bei Bitcoin, ich habe immer noch. Also ich kann wahrscheinlich mit Leuten darüber reden, aber ich könnte es niemandem erklären.
Ja.
Hast
du Goldvreneli?
Nein.
Wo hast du denn dein Geld? Auf der Bank?
Auf der Bank, einfach so. Sehr langweilig. Aber das letzte Mal, also ich weiss, es war etwa 2015 gewesen, zu einer Zeit, wo ich gerade so knapp durchgekommen bin mit dem Geld. Also auch dort ist mir halt nicht aufgefallen, ist einfach gerade gegangen. So.
Ist einfach durch.
Ja, also weißt, auch dort hatte ich nicht so Angst gehabt. Und dann hatte ich so einen Mietwagen-Schadensfall gehabt, bei einem Umzug. Und obwohl ich voll Gaskoversicherung eigentlich abgeschlossen habe, ist sie irgendwie nicht gedeckt gewesen. Und ich hätte mir dann eine Rechnung von 17'000 Franken aufgegeben. Ich habe es dann irgendwie mit einem Anwalt auf irgendwie 11'000 runtergebracht. Aber es ist immer noch mega viel.
Aber du musst 11'000
zahlen. Und ich habe dann eben müssen Monat für Monat irgendwie 500 Franken abzahlen. Und dort habe ich gemerkt, dass es gut wäre, wenn monatlich fix etwas reinkommt.
Ja. So. Was hast du denn mit dem Auto gemacht?
Ja, nichts. Ich bin nur in einer Höhe.
Ja, nichts.
Nichts?
Keine Ahnung.
Nein, ich bin, also nichts Schlimmes. Ich bin in einer Höhenbegrenzung reingefahren, oh in einer Tiefgarage, wo ich eben gemeint habe, die Tiefgarage gänge zu Lagerräumen. Und darum habe ich mir über mein grosses Auto oder mein Lieferweg keine Gedanken gemacht. Weil ich bin ja nicht in einen Gob reingefahren mit dem oder so. Ja, und dann gar nicht mega schnell, es braucht auch nicht viel. Dann hast du einfach so ein Loch dort oben in dem Kasten. Und lustigerweise ist die Vollgasko-Versicherung, also so das kleine Druckte ist gestanden.
Löcher oben?
Nein, Höhe und Breite nicht. Und nachher, es war so lustig, als ich mit dem Wagen, mit dem Loch oben drin zurückgekommen bin zu dem Mietwagen, zu der Station, habe ich so, eben so gesagt, ja, und hat er so geschaut, oh ja, das ist natürlich nicht gut. Und ich so gesagt, ja, ja schon, aber ich habe ja
Vollgasko.
Und er hat gesagt, ja, aber Sepp gehört nicht dazu. Mhm. Und dann habe ich so gefunden, der Kasten, das ist der einzige Grund, warum ich das Auto überhaupt habe. Es ist nicht so, dass ich das Auto gemietet habe, weil mir das Steuerrad so gut gefällt oder weil das Cockpit so grümig ist. Sondern
der Airbag so.
Ja, das ist der Grund. Oder? Und, ja.
Ach, und das ist nicht versichert.
Nein, und eben. Und dann,
Hast du es abzahlen und dann hast du gemerkt, es wäre noch gut, ja, so etwas Regelmäßiges zu haben.
Ja, ja. Wenn ich dann vor allem gemerkt habe, war, wie schnell das passieren kann, dass aus dem System könntest du fallen.
Ich habe also einfach Glück, schnell zu sagen, mir ist das jetzt noch nie passiert.
Was, dass du aus dem System gefallen bist?
Nein, das mit dem
Auto. Ja, ich meine, ich will nicht meinen Fehler klein reden, sondern einfach...
Nein, ich verstehe es. Dass man eben aus dem System fällt, letztlich.
Genau.
Wenn man nicht viel braucht, kann man sich viel erlauben und viel nicht erlauben.
Mhm.
Aber wenn es dann mal kehrt, eben auch wenn du krank wirst. Oder?
Ja, genau.
Was machst du dann?
Ja, weil ich einfach... Eben dort habe ich das Glück, dass ich... gute Familie haben und zum Beispiel meine Eltern haben mir dann sozusagen wie das Geld jeden Monat, weißt, sozusagen vorgeschossen und ich habe ihnen einfach zurückgezahlt, so laufend oder so halt, dass es nie ein Loch gegeben hat, dass ich nie irgendwo in die Schuld hinein. Aber wenn du das halt nicht hast, dann kriegst du halt vielleicht irgendwann auf das Mal in die Schulden und dann nachher ist es halt... Das ist
keine Freude mehr.
Ja.
Nee, sehe ich. Wo geht es mit dir noch hin?
Wo es mit mir noch hingeht? Yeah. Ich habe keine Ahnung. Das ist etwas, was ich eben noch nie. Ich habe noch nie Ziel, Ambitionen und Träume gehabt. es ist leider.
Glaube ich dir nicht.
Mal ist wirklich so. Also ich habe die Frage ist mir schon irgendwie 2012 gestellt worden, wo ich Schweizer Meister geworden bin, wo mich wirklich noch niemand kennt hat und ich habe noch nicht so viele die Fragen dann bekommen. Und ich habe einfach so, bin völlig baff gewesen. Und als erstes genau das gesagt, ich habe keine Ziele, Ambitionen und Träume. Das ist, glaube ich, dann auch im Titel gestanden.
Ganz schön.
Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es so bleibt wie jetzt, dass ich auftreten kann und davon leben, dann nehme ich das, bis an mein Lebensende. Mhm. Und das klingt irgendwie bescheiden, tut es mal vor allem. Mhm. Aber ist es überhaupt nicht, weil das ist ja ein super Privileg. Das sind ja mega wenig Leute. Und jetzt ist bei mir so, alles, was mir gut passiert ist in den letzten paar Jahren, ist alles Bonus gewesen. Das heisst sogar, wenn ich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, würde sagen, wenn alles so bleibt, dass ich weiterhin kann meine Solo-Shows machen, dass ich weiterhin irgendwie stattfinde, ein bisschen im Radio, ein bisschen im Fernsehen, was auch immer, wenn ich das machen kann, was ich jetzt mache,
dann bist du zufrieden.
Bin ich absolut zufrieden.
Ja. Gibt es gar nichts, weißt du, ein kleineres Ziel, wo du findest, das möchte ich gerne. Zum Beispiel lernen mit grossen Lieferautos. Zum Beispiel. Ah, der ist Ziel stecken, das kann ja ein Ziel sein.
Ja, also das nächste Ziel ist eben tatsächlich, und das ist eben genau wie das Gegenteil von Ambition, ist ja eben genau das, was ich jetzt
weniger
mache, weniger zu machen. Und das hat nachher zur Folge, dass ich dann eben wieder etwas Neues mache.
Ja.
Also gerade wenn es ums Rausstichten geht, jetzt ist es in erster Linie mal so, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel mache. Und sobald ich mit dem Rausstichten und mit anderen Sachen auch noch aufhöre und weniger mache, habe ich auch Platz, um zu sagen, oh, vielleicht will ich mal, ist das mal ein Projekt, das ich angehen will.
Ja.
Vielleicht etwas, das ich vielleicht kann sagen kann, und ich bin auch darum so defensiv, weil ich bin, wie ich vorher gesagt habe, ich komme aus einem Understatement. Und das ist immer gut. Weil wenn du keine Erwartungen schürst, musst du auch keine Erwartungen erfüllen.
Ja.
Ist so immer ein schmaler Grat zwischen Bescheidenheit und Feigheit. Oder?
Das Lebensmotto. Ja,
und eben, es ist so ein bisschen feig.
Ja.
Und das Einzige, was ich mir schon glaub, irgendwann mal wünschen würde, dass ich das könnte gemacht habe, ist, ein Buch zu schreiben. Weil ich finde einfach Bücher so etwas Schönes, so etwas Gutes und so etwas Beeindruckendes. Jedes Mal, nur schon wenn jemand das Buch geschrieben hat, ich muss nicht einmal wissen, ob das gut ist, finde ich so, was, der hat das Buch? Ich habe schon Bücher geschrieben, also ich habe zwei Bücher geschrieben, aber das sind beide so eher Textsammlungen gewesen. Mhm.
Kein Roman, du willst einen Roman schreiben.
Ja, genau. Also irgendetwas anderes als so ein pragmatisches, ja, das habe ich eh schon geschrieben oder jetzt müssen wir es noch drucken. Darum, ja, vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben.
Ein Buch schreiben, schön. Das Thema ist aber noch nicht.
Nein. Weißt du, ich habe August 23 habe ich Premiere von meinem neuen Programm. Ja. Und ich habe für Sepp noch nichts geschrieben und keine Idee.
Okay, ja.
Also darum ist sozusagen das
Buch... Ich mache es nicht unter Druck setzen.
Das absolute fiktive Buch. Ich darf jetzt nicht auch noch mich beschäftigen.
Ist gut, dann tun wir es wieder weg. Ja. Du hast es in die Schublade verstauen. Und ich habe nur noch eure letzte Frage. Und zwar stelle ich die Frage allen, ist immer die gleiche Frage. Das Bio hat auf dem Zentralplatz eine Uhr, die dreht. Also manchmal dreht sie, manchmal nicht. Manchmal ist die Uhrzeit drin, manchmal nichts.
Ja.
Oder nichts. Wie du sagst, warum sagen St. Gauer eigentlich nichts?
Ja, weil sie wollen so viele Konsonanten wie möglich benutzen. Weil im Raum Bern ist es ja umgekehrt. Raum Bern wollen da alle Vokale und Diphthongen. Wow,
ja,
wow, wow.
Genau. Oder
ihr wollt ja einfach, ihr wollt hauptsächlich das Maul nicht zutun.
Ja.
Ihr wollt alles, solange das Maul offen, der Kiefer entspannt bleibt und einfach nur wow, dann ist alles super für euch. Ja. Wir sind da anders. Wir wollen so viele Konsonanten wie möglich in so wenig Zeit wie möglich. Und darum muss es auch, ob du nichts sagst oder nichts, macht eigentlich zeitlich fast keinen Unterschied, aber du hast einen Konsonanten.
Es klingt einfach hässiger.
Ja, es klingt ein bisschen hässiger, ein bisschen bestimmter.
Ein bisschen bestimmter, ein bisschen frecher. Also zurück zur Uhr. Du könntest bestimmen, was dort eine Woche lang draufstehen wird. Du kannst,
auf
weißt,
der Uhr.
Genau, weil dort dreht manchmal so Happy New Year zum Beispiel durch ein Neujahr. Oder Merry Christmas. Nein, das Bio nicht. Frohe Weihnacht. Und Joyeux Anniversaire nicht. Joyeux Fête oder irgend so etwas. Ja. Immer natürlich zweisprachig. Und dann dreht es so rund um einen Buchstaben. Ja. Du könntest dir etwas aussuchen, was dort draufstehen würde. Was würde dort draufstehen?
Uff.
Soll ich mal nochmals Kaffee holen, oder? Geht's?
Was dort so draufstehen, das ist noch schwierig. Ich habe so lustigerweise...
Du hast eigentlich nichts zu sagen.
Ich habe, ja, vielleicht das. Oder ich habe relativ wenig Sendungsbewusstsein. Mhm. Weil es ist so wie wenn man, also, wie wenn man fragt, was soll man auf dem Grabstein draufstehen? Und das finde ich immer so eine eitle Frage. So, mit was würdest du die Leute belästigen, nachdem du bereits tot bist? So. Und da wäre es auch so... aber es müsste irgendein Spruch sein, weil es müsste etwas... Müsste
es kann auch ein Wort sein.
Ich weiß im Fall nicht.
Nicht?
Nein.
Entschuldigung, nicht?
Nein, nicht. Ja, aber wieso auch?
Mensch, hat man nichts zu sagen?
Ja, was...
Man kann dort, weißt, dass jeden Tag kann jemand bestimmen und man weiss nach unten, macht man immer Schildchen. Heute hat der Flavio aus Suberg bestimmen, was jetzt da steht. Und zwar steht dort hochlebende Landwirtschaft.
Oh.
Zum Beispiel.
Ja, das wäre natürlich.
Oder Bio ist besser als Demeter. Oder
das finde bis jetzt alle gut. Ich finde bis jetzt alle sehr lustig. Aber es müsste etwas Gutes, es müsste wirklich etwas sein.
Du machst etwas Lustiges, du machst ja auch noch Lustiges ab und an.
Ja.
Aber du kannst dir so überlegen und mir das nächste Mal sagen.
Ja, nein, also ich weiß wirklich nicht. Also ich finde es auch, ich will niemanden mit etwas belästigen. Ich hasse auch viel zu fest Werbung.
Du kannst schon draufschreiben, nichts. Ich will alle Leute so, hä?
What the fuck?
Was ist das für ein Wort?
Ja. Nein, ich weiß nicht.
Das ist gut.
Wissen alle etwas?
Alle wissen etwas.
Scheiße.
Ja, du bist der Erste.
Nein.
Aber das ist schon gut.
Ja, das macht mich natürlich auch speziell. In meiner... Nichtigkeit.
Ja. Aber wirklich, es macht nichts. Du hast es überlegen, kannst du mir es dann noch schreiben, sonst kann ich es noch reinflicken.
Ja,
kann sie dir
so
eine Stimme?
Computerstimme.
Kann ich es noch
reintun? Nein, ich weiss wirklich nichts, da muss ich ehrlich sein.
Das ist gut, dann lassen wir es sein. Ja. Macht nichts. Ich kann schlafen mit dem, du vielleicht nicht.
Aber... Mal, ich habe
also, du kannst ja schlafen.
Innerhalb von einer Minute habe ich das
hast
vergessen.
Hast du es vergessen? Oh, das ist aber gut. Ja. Muss ich auch noch lernen. Kannst du mir beibringen. Ja. Gut. Merci vielmals.
Ja, ich danke dir.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.